Ja, einen schönen guten Mittag, muss man sagen, oder? Guten Mittag. Mein Thema heute ist Gemeinschaft. Was man jetzt leider nicht so gut sehen kann, ist, dass das Meins ein bisschen grau ist und dahinter ein Fragezeichen steht. Und das auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil Gemeinschaft eine sehr interessante christliche Vokabel ist, mit ganz vielerlei Bedeutung. Und ich möchte heute auf, ja nicht alles, aber doch ein paar wichtige Bestandteile von Gemeinschaft eingehen, die genau das hinterfragen, dieses Meins hinterfragen. Und ich möchte euch mitnehmen in meine letzten drei Wochen. Die letzte Woche war ich hier und die zwei Wochen davor war ich auf der Bibelschule auf Beröa und habe dort einen Teil meines Praktikums verbracht. In der Grundstufe hilft man immer, also ich bin in der Grundstufe, und in der Grundstufe hilft man einmal in seinem ersten Praktikum für zwei Wochen auf Beröa ein bisschen im Haushalt mit. Und wir haben da das Seminargebäude verputzt und ich war zusammen dort mit drei anderen, zwei Studentinnen, einem Studenten, und mit diesem Studenten habe ich mich richtig, also der ist in meiner Klasse, und mit dem habe ich mich, also den habe ich jetzt so ein bisschen besser kennengelernt. Und der ist ein ganz interessanter Typ. Also ein sehr interessanter Typ. Ich habe vorher so jemanden auch noch nie getroffen. Lukas heißt er. Und Lukas ist wahrscheinlich der friedlichste und beruhigendste und innerlich gefassteste Mensch, den ich kenne. Der betet 3 Stunden am Tag, so ungefähr. Also, da schaue ich zu auf jeden Fall. Und wir haben uns viel über unsere Träume unterhalten. Und ich habe ganz viel von Gemeinde erzählt und was ich gerne machen würde und was ich mir in Gemeinde alles vorstelle. Und er hat mir von einer Bruderschaft erzählt, von einem Kloster. Er war auch schon öfter im Kloster und das fasziniert ihn total. Also er ist hin und weg davon, er schwärmt davon und so weiter. Er hat dann in diesen zwei Wochen war er dann wirklich so weit, dass er darüber nachgedacht hat, irgendwann mal ein Bruder einer solchen Bruderschaft zu werden. Und ich habe gemerkt, der Typ ist wirklich fasziniert. Also der hat, das hat sein Herz in Beschlag genommen. Und ich habe da noch lange darüber nachgedacht, was einen Menschen dazu bringen könnte, ins Kloster zu gehen. Also ich meine, wer von uns würde jetzt gerne ins Kloster gehen? Es sind nicht so viele. Er konnte sich zu dem Zeitpunkt nichts Schöneres vorstellen und er hat ganz viel von der Gemeinschaft, von der Brudergemeinschaft im Kloster geschwärmt. Und ich habe mir dann mal, als ich wieder hier war, habe ich mir das dann mal angeschaut im Internet, was das so ist und was sie da so machen und warum und weshalb und wieso. Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Sehr gut. Ein Auszug aus ihrem Bruderschaftsgelübde. Also das legen die ab, wenn die da mit aufgenommen werden. Das ist auch erst nach 5 Jahren. Also du musst 5 Jahre erstmal mit dabei sein. Und dann, wenn sie es dich für würdig empfinden oder als aufnahmefähig einschätzen, dann musst du dieses Gelübde ablegen. Das ist ein Teil davon. Ich lese es ganz kurz vor. Willst du aus Liebe zu Christus dich ihm hingeben mit allem, was du bist? Ich will es. Willst du von nun an den Ruf Gottes in unserer Gemeinschaft erfüllen, in Gemeinschaft mit deinen Brüdern? Ich will es. Willst du mit deinen Brüdern zusammenleben in materieller und in geistlicher Gütergemeinschaft, in aller Offenheit des Herzens? Ich will es. Willst du stets Christus in deinen Brüdern erkennen und so über sie wachen an guten und schlechten Tagen, im Leiden und in der Freude? Ich will es. Jeder Bruder trägt von da an einen Ring, wie einen Ehering, und dieser erinnert sie ein Leben lang an dieses Gelübde gegenüber der Gemeinschaft. Und das ist ganz schön schwerwiegend, finde ich, was man da verspricht. Vor allem, was mich fasziniert hat, war dieses materielle und geistliche Gütergemeinschaft in aller Offenheit des Herzens. Also es hört sich ja fast nach einer Ehe an. Ziemlich krass, also sehr, sehr schwer, und das hat ihn fasziniert. dieses sich komplett hineingeben in die Gemeinschaft und praktisch mit allen anderen alles teilen. Und ich musste da echt noch lange drüber nachdenken. Und ich dachte mir so, Mann, das ist wirklich, ist schon eine schöne Vorstellung, alles teilen zu können, alles haben zu können, auch alles im Herzen teilen zu können. Und da ist mir neu bewusst geworden, wie groß und wie schön, wie vielseitig und unterschiedlich und mit wie vielen Facetten Gemeinschaft ausgestattet ist. Was, Gemeinschaft ist so viel. Und natürlich habe ich dann auch Wikipedia gefragt. Ne? Was sagt denn Wikipedia über Gemeinschaft? Und Wikipedia sagt, Gemeinschaft, kommt von Gemeinsamkeit, bezeichnet in der Soziologie und der Ethnologie eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind. Oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. Ich habe mal drunter geschrieben, Wikipedia grenzt Gemeinschaft ein in eine soziale Gruppe, mit einem Wir-Gefühl. Also für Wikipedia ist Gemeinschaft eine Gruppe. Ja, es ist jetzt nichts, was man hat, sondern es ist vielmehr eine Gruppierung. Und ist ja eigentlich, ja, es ist ähnlich wie das, was davor war, aber es ist trotzdem nochmal was ganz anderes. Es ist eine andere Facette. Und ich habe mich so gefragt, was würde dabei rauskommen, wenn ich jeden Einzelnen hier fragen würde, was glaubst du, was Gemeinschaft ist? Und es würden genauso viele Meinungen rauskommen, wie Leute hier sitzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich würde gerne uns einen neuen Blickwinkel auf Gemeinschaft geben, den Jesus uns zu geben scheint im Johannesevangelium. Und ich möchte das vor allem deswegen tun, weil ich aus keinem Mund öfter das Wort Gemeinschaft höre, wie aus dem Munde von Christen. Und wisst ihr, was interessant ist? Für Christen ist Gemeinschaft hängt immer mit einem Verb zusammen. Denn der Christ ist keine Gemeinschaft, der Christ hat Gemeinschaft. Das ist interessant. Man hat Gemeinschaft. Also du kannst mal jemanden auf deiner Arbeit fragen oder im Studium oder im Verein. Kein Mensch hat Gemeinschaft. Das haben nur Christen. Wirklich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, am Wochenende hatte ich eine tolle Gemeinschaft. Das sagt kein Mensch da draußen in dieser Welt. Das sagen nur Christen. Und ich dachte mir, das ist ja schon was sehr Exklusives dann, oder? Also auch was Gutes, ne? Und dennoch habe ich mich gefragt, was meinen wir damit, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft? Gemeinschaft haben, ich habe Gemeinschaft. Muss man mal drüber nachdenken, was heißt das? Ich habe ja eine Bibelstelle mitgebracht, die das sehr gut auf den Punkt bringt, was Gemeinschaft sein kann und was Jesus wichtig ist, wenn er von Gemeinschaft spricht oder über Gemeinschaft spricht. Und es geht dabei um die Fußwaschung. Die steht in Johannes 13 und ich lese sie euch ganz kurz vor. Ab Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch da getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es ja auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So, und ich habe diese Geschichte schon 100 Mal gehört gefühlt, weil ich auch in der Kirche groß geworden bin. Und wenn man da halt schon so ein paar Mal drüber gelesen hat, dann geht die Besonderheit verloren. Also man, ja, das ist halt so. Ja, Jesus hat da die Füße gewaschen, ja, toll. Aber wenn man sich ein bisschen hineindenkt und sich ein bisschen damit befasst, was zu dieser Zeit damals da los war, dann ist das ein Kulturunfall, was da passiert. Damals war es so, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Menschen im damaligen Mittelmeerraum war versklavt. Und nicht so, wie wir das heute kennen, sondern in ganz, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Es gab diese typischen Galeerensklaven, das waren so die niedersten. Und es gab aber auch Sklaven, die angesehen waren, die gutes Geld verdient haben. Also es hatte jetzt nicht unbedingt etwas Negatives, Sklave zu sein. Aber dennoch waren die Sklaven klar getrennt, sage ich jetzt mal, vom Rest der Welt. Es war eine eigene Gesellschaft, außer man hatte einen hohen Rang als Sklave. So, und zu dieser Zeit zieht Jesus mit freien Leuten, mit einfachen Handwerkern, aber keinen Sklaven, also sie waren definitiv darüber, zieht er durch die Gegend und das Passafest steht vor der Tür, der wichtigste jüdische Feiertag. Und sie kehren ein bei jemandem und normalerweise ist es gang und gäbe, dass der niederste Sklave dieses Hauses kommt und den Gästen die Füße wäscht. Und das hat deswegen der niederste Sklave gemacht, weil es eine unglaublich niedere Arbeit ist. Das ist wie Kloputzen für uns heute so ein bisschen. Ja? Das haben die niedersten Leute, mussten das machen. Und sie kommen da an und hängen ihre Jacken an eine Garderobe und so weiter. Und jetzt fängt Jesus an, ihnen die Füße zu waschen. Und allen fällt die Kinnlade runter. Verkehrte Welt. Also total verkehrte Welt. Wisst ihr, das waren ja Juden. Das war ja nicht irgendwer, das waren Juden. Für die war es unglaublich schlimm, unrein zu werden. Und jemandem die Füße zu waschen, das machte einen unrein. Richtig unrein. Ihrem Gesetz nach mussten sie danach ganz interessante Rituale durchgehen und so weiter und so fort. Und um wieder rein zu werden. Das hat teilweise tagelang gedauert. So, und in dieser Situation geht Jesus ganz bewusst dahin, kniet sich vor die Leute und wäscht ihnen die Füße. Und sie verstehen die Welt nicht mehr. Und ich glaube, diese Begebenheit transportiert ganz viel davon, was Jesus sich unter Gemeinschaft vorstellt. Und ich möchte ein paar Verse im Speziellen beleuchten, die mir so aufgefallen sind, die mir so eindrücklich gezeigt haben, was Gemeinschaft sein kann und sein sollte. Und der erste Vers, in dem definiert Jesus Gemeinschaft, der erste Vers, den ich vorlesen möchte, und das ist der Vers 8, und da sagt er zu Petrus: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Er definiert hier Gemeinschaft mit einer Bedingung. Das ist interessant, finde ich. Für ihn steht fest, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also in seinem Sinne kann Gemeinschaft nur dann stattfinden, wenn er ihm die Füße wäscht. Und das ist eine interessante Bedingung, Denn Gemeinschaft kann also da nicht stattfinden, wo keine Fußwaschung stattfindet. Und ich sage jetzt mal so, Fußwaschen ist jetzt auch nicht unbedingt was Schönes. Also, ich würde dir jetzt nicht empfehlen, meine Füße zu waschen. Das macht bestimmt keinen Spaß. Und es ist an sich ein besonderer Dienst. Ein Liebesdienst. Der ehrt jemanden und man erniedrigt sich selbst. Und Jesus sagt, da wo keine Fußwaschung stattfindet, da findet auch keine Gemeinschaft statt. Mit mir nicht und er geht später weiter und auch unter euch nicht. Ich habe das mit zwei Wörtern festgemacht. Ich glaube, dass Jesus hier ganz stark betont, Gemeinschaft hört nicht bei dem Mit auf, sondern Gemeinschaft geht über das Mit hinaus, bis zu einem Für. Wisst ihr, wir können alle hier schön miteinander Gottesdienst feiern. Wir können hier mit Leuten sein. Das ist, verstehen wir oft als Gemeinschaft, aber Jesus geht weiter, der sagt, füreinander sollt ihr sein. Aneinander dienen, füreinander Dinge tun. Ich glaube, das ist das, was dieser Vers uns sagen kann. Und dieses für jemanden zu sein, das sprengt viele Grenzen. Kulturelle Grenzen, nationale Grenzen, Altersgrenzen, Vorurteile. Vorurteile. Für jemanden zu sein, obwohl man Vorurteile hat. Man könnte jetzt noch endlos lange weitermachen. Festhalten kann man, Gemeinschaft ist ein Akt für jemanden, nicht nur mit jemandem. Das Mit gehört dazu, aber wir dürfen über das Mit hinausgehen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Und ich frage dich jetzt einfach mal, wo du Nachholbedarf hast, für jemanden zu sein, anstatt nur mit oder bei. Wo solltest du für jemanden sein? Der zweite Vers, der mir aufgefallen ist, ich mache es nicht chronologisch, ich habe es ein bisschen thematisch geordnet, ist der Vers 15, in dem Jesus begründet, warum er das tut. Und er sagt, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und ich habe das vor extra in Klammern gesetzt, weil wir nicht nur ein Vorbild für andere sein sollten, sondern weil wir auch ein Bild Christi sind. Jesus hat uns hier ein Bild gegeben. Diese Fußwaschung, das ist ein Bild. Das hat er ja nicht jedes Mal gemacht. Das hat er einmal gemacht. Und er hat es ganz bewusst getan, gibt es uns ein Vorbild und andererseits ist es ein Bild für das, was er ein paar Tage später tun wird. Er wird sich noch tiefer erniedrigen und einen noch größeren Liebesdienst für uns tun, indem er sich an ein Kreuz schlagen lässt. Also, der Sinn der Sache, dieses Bild, es ist ein Vorbild. Wisst ihr, den Jüngern hing die Kinnlade runter. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, an Weihnachten, Weihnachtsgottesdienst, Ecclesia Langfeld, alle sind schick angezogen, alles ist geschmückt. Und es ist ein schwaches Bild, aber es passt trotzdem. Stellt euch vor, die Ältestenschaft baut draußen Sessel auf und fängt an, dort den Leuten die Füße zu waschen. An Weihnachten. An Weihnachten. Alle sind piekfein angezogen, es ist ein schönes Fest und sie fangen an, dort draußen den Leuten die Füße zu waschen. Hä? Das würde keiner nachvollziehen können. Warum tust du das? Warum gerade ihr? Und warum an Weihnachten? Und Jesus bricht das ganz bewusst auf, weil er zeigen will, darum geht es nicht. Jesus fragt, versteht ihr, was ich euch da getan habe? Und ich glaube, das ist eine rhetorische Frage, weil sie haben es definitiv nicht verstanden. Wie sollten sie es auch verstehen können? Die waren völlig baff. Nein, wir verstehen es nicht. Sag uns warum. Ja, ich bin euer Meister. Ja, ich bin der Rabbi. Ja, ich bin der Gesalbte Gottes. Und dennoch wasche ich euch die Füße. Gerade deswegen wasche ich euch die Füße. Weil das die Hierarchie des Himmels ist. Es ist nicht die dieser Welt. Es ist verkehrte Welt, was da passiert. Weil hier funktioniert das nicht so. In dieser Welt funktioniert das nicht so. Und Jesus prägt ganz bewusst genau das Gegenteil. Warum habe ich das getan? Weil ich euch ein Vorbild sein möchte. Und weil ich mir wünsche, dass ihr das auch lebt. Aneinander. Ich möchte, dass euer Umgang von dieser Haltung geprägt ist und geprägt wird. Dass das groß wird in euch. Und auch hier habe ich eine kleine Frage. Überleg mal, dein ganzes Umfeld, deine Kinder, deine Eltern, deine Großeltern, deine Enkel, dein Partner, deine Geschwister, deine Arbeitskollegen. Wo lebst du das? Wo lebst du nach diesem Vorbild? Und wo lebst du vielleicht nicht so ganz nach diesem Vorbild? Du versuchst es vielleicht, aber du schaffst es nicht. Oder irgendwo hast du es vielleicht noch nie getan. Ich lasse die Frage einfach mal so stehen und komme zum nächsten Vers. Ich glaube, das ist der Vers 4. Und da geht es, glaube ich, um eine Frage der Perspektive. Das, was Jesus hier tut, ist, er erklärt, warum wir das tun sollen. Gerade eben hat er erklärt, warum er das getan hat. Und jetzt erklärt er uns, warum wir Gemeinschaft so leben sollen. Da steht, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hinging. Ich glaube, Jesus war sich vor allem auch da, und das war nicht einfach. Wir denken immer, dass Jesus so unmenschlich war, aber glaubt mir, es war für den auch nicht einfach, diesen Jungs die Füße zu waschen. Wie kann er das also? Wie kann er so selbstlos sein? Und wie kann er ein paar Tage später noch selbstloser sein und an dieses Kreuz gehen? Wie kann ein Mensch das tun? Er kann es nicht aus sich selbst heraus, auf gar keinen Fall. Er kann es nur, weil er weiß, da komme ich her und da gehe ich auch wieder hin. Vom Vater komme ich und zum Vater gehe ich. Ich weiß, wie meine Zukunft aussieht. Ich weiß, warum ich das alles tue. Ich habe eine Perspektive. Und es ist eine Himmelperspektive. Wisst ihr, so oft versuchen wir Dinge zu tun, einfach nur um sie zu tun. Wir verstehen manchmal nicht so ganz, dass wir für das, was wir hier tun, belohnt werden. Dass Gott Dinge für uns bereithält, die wir uns nicht vorstellen können. Und mit dieser Perspektive, glaube ich, mit dieser Himmelperspektive, fällt uns ein Handeln für Gott deutlich einfacher. Ein Handeln für Gott ist meistens eins gegen uns selbst und für andere. So wie Jesus das getan hat. Er hat gegen sich selbst gehandelt, für andere. Ich sehe bei mir oft dieses Fragezeichen, warum soll ich das denn jetzt tun? Ich glaube, Gott sagt dir, hey, ich zeig dir, wer ich bin und ich zeig dir dieses Kreuz und ich zeig dir den Himmel und dann weißt du, warum. Darum. Weil du mein Kind bist und ich es liebe, wenn du das tust. Ich liebe es, wenn dein Handeln von mir geprägt ist. Jesus hatte diese Gewissheit und ich frage mich, ob du die auch hast. Wann verschwindet die Gewissheit bei dir? Welche Herausforderungen? Bei welchen Menschen? Und was fördert diese Gewissheit? Vielleicht ist es Zeit, dir ein paar Dinge neu bewusst zu machen. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Petrus. Petrus ist für mich der absolute Burner in dieser ganzen Geschichte. Denn Petrus will nicht. Petrus ist peinlich berührt. Denn er findet das irgendwie respektlos. Also irgendwas, Bei den anderen kannst du das schon machen, ne? Bei mir bitte nicht. Das kann ich. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Du bist doch mein Meister und du weißt, und nein, niemals. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und das ist so krass normal, finde ich. Also so menschlich. Ne? Man fühlt sich gar nicht würdig, dass Gott einem die Füße wäscht. Petrus fühlt sich nicht würdig. Und in diesem sich nicht würdig fühlen, steckt für mich so ein bisschen, ich würde es jetzt mal heiliger, demütiger christlicher Stolz nennen. Das ist ein Widerspruch in sich, aber so ist es manchmal. Ne? Wir wollen irgendwie demütig sein und trauen uns aus dem Grund nicht, etwas anzunehmen, weil wir denken, wir wären nicht würdig. Aber es hat auch irgendwo was mit, ja, kann auch was mit Selbstdarstellung zu tun haben oder mit Stolz. Mir fiel es letztens sehr, sehr schwer, ein Kompliment anzunehmen. Warum? Vielleicht dachte ich, ich hätte es nicht verdient. Warum auch immer. Das fällt uns schwer, weil wir Menschen sind. Unserem Ego fällt es schwer. Und wisst ihr, eigentlich fällt es uns viel einfacher, Jesus die Füße zu waschen. Petrus hätte, glaube ich, viel mehr Lust gehabt, Jesus die Füße zu waschen. Ist ja auch viel einfacher. Muss man nicht so über seinen Schatten springen. Muss man nicht so viel bei zugeben. Ne? Und ist ja auch sehr fromm. Aber für mich ist die Frage, kannst du auch nehmen? Wir sprechen viel über das Geben und das ist vollkommen richtig so. Aber bist du in der Lage, auch mal anzunehmen? Ernsthaft anzunehmen? Danke zu sagen? Ja? Ja, danke schön. Ja, nehme ich gerne. Sehr nett von dir. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Aber wisst ihr, in so einer Gemeinschaft wie hier, wenn die Leute nicht annehmen können, kann auch keiner geben. Ist eher schwierig dann. Macht dann keinen Spaß. Und ich glaube, wenn wir es lernen, zu nehmen, anzunehmen, dann kommen da viel mehr Kreisläufe zustande, als es vielleicht jetzt der Fall ist. Da kommt viel mehr Segen bei raus, als es jetzt der Fall ist. Wisst ihr, wir können segnen lernen, noch mehr segnen lernen. Wisst ihr, ich glaube, noch schwieriger ist das Ja, bitte sagen. Ja, bitte bet für mich, mir geht es nicht so gut. Ja, bitte hilf mir, ich brauche Hilfe. Was meinst du, wo solltest du deinen Stolz mal überwinden? Nicht um demütig zu sein, sondern um mal was anzunehmen. Ich glaube, dass Jesus ganz viel direkt in der Gemeinde tut. Ich glaube, dass sein Geist wirkt, dass er spricht, dass wir Dinge sehen dürfen. Aber ich glaube genauso, dass Jesus durch uns wirkt. Dass er durch dich an deinem Nächsten dienen will. Und ich glaube, da liegt ein unheimlicher Segen drauf. Dadurch wachsen wir. Dadurch lernen wir. Dadurch heilen wir. Dadurch stärken wir. Ermutigen wir, ermahnen wir. Wir sind ein ganz wichtiger Bestandteil von Gemeinschaft, finde ich. Und den dürfen wir lernen. Mein letzter Punkt ist auch ein sehr interessanter und eigentlich unmenschlicher und ist die Frage danach, wie weit wir gehen sollten in dem Füreinander. Und ich glaube, krasser als in dieser Geschichte kann man es nicht illustrieren. Denn Jesus wäscht allen seinen Jüngern die Füße, obwohl er genau weiß, dass da einer mit dabei sitzt, der ihm in den Rücken fällt, der kurze Zeit später Geld dafür bekommt, ihn zu verraten. Und wisst ihr, wir sind Menschen, wie Michael vorher im ersten Gottesdienst schon erzählt hat, und wir machen Fehler. Und ich finde es manchmal erschreckend, wie viel auch in Gemeinde passiert, wie viel hinter dem Rücken in der Gemeinde geredet wird, wie viel Geheimnisse es gibt, wie viel hintenrum geschieht. Oh, und da bauen sich Mauern auf. Ah, mit dem kann ich nicht mehr reden. Ah, und der geht gar nicht. Und der hat ja das und so. Und der und die, ne? Für Jesus war es ein Problem, aber er hat keins draus gemacht. Ich glaube nicht, dass es einfach war, aber er hat es dennoch gemacht. Er hat ihm dennoch die Füße gewaschen. Er hat ihn geliebt, obwohl er wusste, dass dieser Judas ihm in den Rücken fällt. Und hier spiegelt sich wieder das, was kurze Zeit später passieren wird. Jesus geht nicht für diejenigen ans Kreuz, die wenigen Auserwählten. Jesus geht für all diejenigen ans Kreuz, die er liebt. Und das ist jeder Mensch. Und es sind viele dabei, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und dennoch tut er das. Ich finde, hier wird es ein bisschen unangenehm. Weil, wenn ich mich jetzt in das Scheinwerferlicht dieser Stelle, dieser Bibelstelle, dann wird mir klar, wie weit ich doch manchmal davon entfernt bin, bedingungslos zu lieben. Wie viel meine Liebe kostet. Wie viel mein Liebesdienst kostet. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Wie Menschen zu mir stehen müssen. Was Menschen mir zusichern müssen, bevor ich sie liebe. Für Jesus war das nicht so. Jesus ist kein reagierend liebender Mensch, sondern Jesus agiert. Für Jesus ist Liebe der erste Schritt. Keine Forderung, keine Bedingung, kein gar nichts. Ich frage dich, wie bedingungslos ist deine Liebe? Hier, in dieser Gemeinschaft, wie viel kostet deine Liebe? Ist sie umsonst? Oder kostet sie was? Da habe ich viele Fragen gestellt. Und es fällt, glaube ich, auch schwer, diese Fragen ernsthaft zu beantworten, weil einem klar wird, ich brauche Nachhilfeunterricht. Ich fasse nochmal zusammen und die Lobpreisband kann gerne schon nach vorne kommen. Ich glaube, Gemeinschaft bedeutet mehr als ein Mit. Es bedeutet, für jemanden zu sein. Und für Jesus ist echte Gemeinschaft immer geprägt von Selbstlosigkeit. Immer. Und es ist für ihn sogar der erste Schritt. Ich gebe dir alles und ich will nichts von dir. Stellt euch mal eine Gemeinschaft vor, die so ist, wo alle so sind. Und er will nicht, dass wir das ohne Grund tun, einfach nur so, sondern er will, dass wir verstehen, warum. Weil das, was wir hier vielleicht aufgeben, an Materiellem oder an Geistigem, an Stolz, an Ansehen und was es nicht alles gibt, wir werden es tausendfach zurückbekommen im Himmel. Und er will, dass wir das verstehen. Und eins ist sicher, du bist es nicht wert. Du bist diese bedingungslose Liebe bist du nicht wert und ich genauso wenig. Und wir können uns diesen Wert auch nicht selber geben, wie das in Petrus vielleicht möchte. Aber Gott gibt dir diesen Wert. Er gibt dir diesen Wert, der dich würdigt, von ihm geliebt zu werden, sich geliebt zu fühlen. Und egal, was du tust, hier oder in deinem Alltag, im Kleinen wie im Großen, lass Selbstlosigkeit dein Handeln bestimmen. Denn das ist das, was Jesus hier von dir fordert, was er sich von dir wünscht. Selbstlosigkeit. Und ich glaube, er will da keine Perfektion von dir haben. Das war noch nie seine Absicht. Er möchte keine Religion daraus machen. Er wünscht sich, ein gelebtes Jahr. Er wünscht sich, dass du in deinem Herzen Ja sagst dazu. Ja, ich bin nicht perfekt. Und ja, es gibt noch viele Bedingungen, die ich stelle, aber mit dir will ich sie abbauen. Mit dir zusammen will ich diese Mauern einreißen. Ich würde euch bitten, mal die Augen zu schließen. Ich würde euch bitten, euch jetzt die Menschen vorzustellen, bei denen ihr genau wisst, hier habe ich riesige Probleme. Die kriege ich nicht geliebt. Es fällt mir so unheimlich schwer. Und euch fallen Dinge ein, die euch angetan wurden von diesen Menschen. Die euch viel gekostet haben. Viele Tränen, Schmerz, was auch immer. Und ich möchte jetzt gerne dafür beten, und ihr dürft gerne alle mit mir beten, dass Gott uns segnet mit Selbstlosigkeit, dass Gott uns segnet, mit Kraft über unseren Schatten zu springen und diese Menschen bedingungslos zu lieben. Herr Jesus, ich bin begeistert von dem, was du da getan hast. Begeistert von deiner Selbstlosigkeit, begeistert von deiner Hingabe, Herr. Du kamst auf diese Welt als kleiner Wurm, nur um uns zu zeigen, wie Selbstlosigkeit funktioniert. In deinem Leben, Herr, im Großen wie im Kleinen. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, der gespürt hat, wie du ihn aufforderst und aufrufst, seine Haltung zu ändern. Und ich bete dafür, dass du Kraft in jede Situation gibst. Herr, dass du dich stark machst, dass du deine Liebe in diese Situation sprichst. Und dass du Kraft schenkst, Herr, Kraft zu überwinden, Kraft, Stolz und Ego hinter sich zu lassen. Denn nach deinem Bild wollen wir leben, Herr, nach deinem Vorbild. Das wird den Unterschied machen in dieser Welt. Das wird den Unterschied machen. Das unterscheidet unsere Gemeinschaft von diesen ganzen anderen Versammlungen und Gemeinschaften da draußen, Herr. Bitte lass hier wirklich verkehrte Welt sein unter uns, dass wir ein Zeugnis sind, Herr. In deinem Namen bitte ich darum, Herr Jesus. Amen. Ich möchte euch mit einem kleinen Gedanken entlassen. Und das ist ein Gedanke, der mich schon länger umtreibt, weil ich habe ihn mal gehört und ich fand ihn faszinierend. Ein Prediger sagte mal, ihr kennt bestimmt den Film Castaway, oder? Verschollen mit wie heißt er denn?
Tom Hanks,
genau, sehr gut. Der Typ, der 4 Jahre auf einer Insel lebt und keine Menschenseele sieht, nur einen Ball, mit dem er spricht. Stellt euch mal jemanden vor, der auf so einer Insel zur Welt kommt und in seinem Leben keinen anderen Menschen sieht. Und das Einzige, was er vom Christentum mitbekommen hat, ist eine Bibel. Und er hat sein ganzes Leben lang diese Bibel gelesen. War aber noch nie in irgendeiner Gemeinde. Noch nie. Wenn dieser Mensch da zur Tür reinkommen würde, glaubst du, er würde sagen, das, was ich hier sehe, passt zu dem, was hier drin steht? Damit entlasse ich euch.